Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Und mit dem Popkultur-Wochentalk und meinen Gästen Helene Nikita Schreiner und Jörg Heiser. Beide in Präsenz im Studio. Das ist wirklich Luxus. Danke, dass ihr beide da seid.
Hallo. Super.
Ja,
hallo.
Also erstmal Helene Schneider, du bist Schreiner. Jetzt bin ich von der Rolle. Schreiner, du bist Kulturjournalistin und Kollegin hier im Haus. Du möchtest über Reality-TV reden, weil dich dieses Genre fasziniert. Also was ist denn da aktuell los und was ist da besonders spannend?
Also aktuell los ist, dass gerade das Sommerhaus der Stars läuft. Big Brother, die neue Staffel geht los, also Promi Big Brother. Mein Lieblingsformat Are You The One? Reality Stars in Love ist gerade zu Ende gegangen. Faszination und, glaube ich, größtes Laster meinerseits. Also einerseits gucke ich es total gerne und lieb's, andererseits habe ich wirklich, also in letzter Zeit konsumiere ich so viel, dass ich ein bisschen Angst habe, aktiv zu verblöden.
Wow, das ist, würde ich sagen, echt eine Ausnahme hier in diesem Haus in Deutschlandfunk Kultur. Jörg Heiser, du bist Kunstkritiker und Autor und möchtest über den Film Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller sprechen, der aktuell ja im Kino läuft. Was macht den so außergewöhnlich?
Ich habe selten einen Film gesehen, der so viel auf so einem engen Raum verhandelt. Also das hat mich echt umgehauen, geflasht und darüber würde ich gerne reden.
Und wir nehmen uns den RBB Talk Der letzte Drink vor. Da hat Anna Duschime Roberto Blanco interviewt und ist reichlich aufgelaufen mit all ihren Ansätzen. Allen, die uns zuhören, jetzt ein herzliches Willkommen. Wir haben uns alle diese Woche diese neue RBB-Show Der letzte Drink mit Anna Duschime angeschaut. Da spricht die schwarze Moderatorin, sie ist Mitte 30, mit dem 86-jährigen, ebenfalls schwarzen Schlagersänger Roberto Blanco, ein Urgestein der TV-Unterhaltung. Ja, und was da so recht lässig an die Bar gelehnt rüberkommen sollte, das war dann eine rundum dissonante Kommunikation. Die beiden waren sich eigentlich in überhaupt gar keinem Punkt einig.
Ich habe früher mal zu meiner Schwester immer gesagt, wenn ich noch mal auf die Welt kommen könnte, würde ich lieber als weißer Mann auf die Welt kommen. Weil ich glaube, dass das Leben irgendwie leichter ist. Also auf jeden Fall als schwarze Frau merkt man sich mein Gesicht vielleicht ein bisschen mehr oder
da
so.
Will ich was sagen?
Aber das, da hört es auch
mit
wieder
Tina
auf,
Turner?
Oder? Ja, aber guck mal, nur weil es Tina Turner gibt, heißt es ja nicht, dass der Weg dahin schwer ist.
Ihr kennt den Namen von unheimlich vielen Weltstars, die schwarz sind. Für mich. Ja. War meine Farbe die beste Public Relation, was ich
hatte.
Ja
klar, weil man auffällt damit, ne? Aber ist das
ja,
nicht auch
aber
gleichzeitig
wenn du auffällt und das gefällt, dann hast du gewonnen.
Zwei Generationen und zwei völlig verschiedene Sichtweisen. Die Hautfarbe als Belastung oder als Privileg. Wie habt ihr das gesehen?
Also ich hatte auch das Gefühl, dass die ganz unterschiedliche Standpunkte haben, allerdings auf so eine schöne Art und Weise miteinander ins Gespräch kommen, also obwohl sie sich so aneinander reiben und überhaupt nicht einer Meinung sind, ganz respektvoll und mit ganz viel Wohlwollen und so einer Freundschaft, die haben ja keine Freundschaft, die haben sich da wahrscheinlich auch zum ersten Mal getroffen, aber so freundschaftlich an dieses Gespräch herangegangen sind, dass ich ich wahrscheinlich eher auf der Seite von Anna Duschime stehe, so von meinen Einstellungen und dem, was ich vom Leben erwarte und was ich fürs Leben möchte, da aber mit voll vielen neuen Gedanken auch von Roberto Blanco rausgegangen bin.
Geht mir so ähnlich. Mir ist gleich am Anfang ein Satz nochmal hängen geblieben. Er sagt als allererstes, als er reinkommt, ist das herrlich, dass ich das erleben darf. Mhm. Und das meint er, glaube ich, wirklich von Herzen. Er sagt das nicht einfach nur so, weil er das immer irgendwie sagt, sondern was er ja impliziert ist, dass zwei schwarze Stars alleine eine Sendung bestreiten. Wie oft kommt das vor?
Sehr selten, ja.
Wenn nicht bisher vielleicht gar nicht. Also das wäre nochmal zu fragen. Mhm. Ja? Also so eine Spezialformat. Also er sagt es nicht, aber er meint es. Und ich glaube, er hat natürlich seine über Jahrzehnte gepflegten Strategien, wie er sich darstellt, und die zieht er einfach knallhart durch. Ne? Und das ist dann Teflon. Ne? Da ist dann sozusagen, und das macht er sehr charmant, aber halt auch ein bisschen. Ich sag mal stur, aber ich meine ein 86-Jähriger. Also was wollen wir uns da jetzt erwarten, dass er jetzt nochmal seine kompletten Lebensmodelle nochmal völlig über den Haufen wirkt? Schön wäre es vielleicht, wenn er da nochmal mehr ans Eingemachte gehen wollen würde. Aber er will es halt nicht. Das muss man dann tatsächlich, glaube ich, auch respektieren.
Ich würde auch wirklich noch weitergehen. Er will es noch nicht und er will auch irgendwie ein Zeichen für seine Einstellungen, für seine Generation setzen, ganz gezielt. Er sagt nämlich zum Beispiel so nach dem Motto, it's all in your head. Also ob du dich beleidigt oder benachteiligt fühlst als Schwarze oder Schwarzer, das ist allein deine Entscheidung. Und dann benutzt er tatsächlich auch noch das N-Wort.
Ich habe das Gefühl, dass du auch eine Art hast, mit Sachen umzugehen. Vielleicht kann man sich was davon abschauen, weil ich fand das zum Beispiel auch, als, was weiß ich, Joachim Herrmann was gesagt hat. Oder,
ja, was hat er gesagt?
Elfner, dass ja, du ein wunderbarer
Ja, und schön. Und warum, wo ist das schlimm dabei? Nein, darf ich hier etwas sagen? Du musst leben, vor 20, 30 Jahren, man hat uns genannt.
Ja, das stimmt, aber vor 20, 30 Jahren. Das, er hat es ja gesagt, das war ja nicht vor 20, 30 Jahren.
Und er hat gesagt, ein wunderbaren ob der Ton macht die Musik.
Also wird das N-Wort weggepiept, da ist man erstmal sprachlos, oder?
Also ich kriege bei dem Begriff auch immer Gänsehaut. Ich benutze den natürlich nicht. Dass Roberto Blanco den benutzt, das ist seine Entscheidung. Anna Dushime, das sind ja auch zwei schwarze Menschen. Das ist natürlich anders zu bewerten. Wer benutzt diesen Begriff aus welcher Position heraus? Deswegen, ja, ich zucke zusammen, aber in dem Kontext fand ich es total in Ordnung. Aber ich fand es auch total in Ordnung und eine richtige Entscheidung der Redaktion, das Wort zu piepen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Es ist ein Unterschied, wer es sagt, in welchem Kontext, und trotzdem ist es okay, das zu piepsen, weil es einfach sofort auch wieder Leute geben würde, die genau so einen Tonausschnitt nehmen würden, den aus dem Kontext reißen würden und damit irgendwas auf YouTube anstellen würden. Hm. Muss man auch sehen. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, ah, das darf jetzt unser aufgeklärtes Publikum nicht hören, was das für ein Wort ist, sondern dass es darum geht, dass man einfach auch verhindert, dass es dann wiederum irgendwie perpetuiert wird als ein, als, also ich meine, es ist natürlich eine Diskussion, also sprich, der CSU-Mann, der das benutzt, zu dem Zeitpunkt war auch schon klar, dass das eine Art von nach rechts so Dog-Whistling ist, so im Sinne von, wir machen das jetzt mal. Das wird man ja
nochmal sagen dürfen, ne?
Genau, ja. man wird es ja nochmal sagen dürfen und das kennt man ja auch von anderen Begriffen und Formulierungen. Und das, also das hat mich aber auch nicht so beschäftigt, muss ich sagen. Also mich haben andere Dinge beschäftigt. Also dieses, warum, also die Zugeneigtheit ist da, es ist auch so körperlich eine Geste da, wir akzeptieren uns, aber gleichzeitig reden wir auch irgendwie aneinander vorbei.
Ich glaube aber nicht, dass ich, wenn ich da kurz einhalte, gedacht, dass das nur passiert, weil Roberto Blanco ein bisschen älter ist und Anna, also wie gesagt, 86, Anna Dushime, du sagtest gerade Mitte 30, sondern dass es auch daran liegt, dass Anna Dushime Journalistin ist und Roberto Blanco sich komplett als Entertainer versteht und ein Showman ist und der dieses, also was ist sein größter Hit, ein bisschen Spaß muss sein und ich finde, dieses Lebensgefühl trägt Roberto Blanco in jeder Faser seines Seins und auch in diesem Interview kommt es immer wieder durch, er will nicht über negative Dinge sprechen, er will Spaß verbreiten und Freude verbreiten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die oft aneinander vorbeireden oder einfach nicht zu.
Aber es ist wie beim, ich sag mal so, es gibt so diese Regel bei Jobinterviews, ab der 40. Minute fällt die gibt es Risse in der Fassade. Ne? also wenn man so eine Fassade hat. Und das Lustige war, als ich in der ARD Mediathek diese, wie lang ist das, 20 Minuten, 28 Minuten angeguckt habe.
Ungefähr knapp
30 Minuten. Und dann hat irgendwie so der sozusagen automatisch lief dann eine andere Sendung, auch mit Roberto Blanco. Das war irgendwie so eine NDR-Produktion mit Dirk Stermann und Caroline Kebekus. Und das war auch so ein Versuch mit Roberto Blanco ins Gespräch. Und die haben sich mehr Zeit gelassen. Die haben sich mit dem zum Essen hingesetzt, sind mit ihm durch Köln gelaufen und beim Italiener vorbeigeschaut und so weiter. Und da habe ich dann gedacht, wenn man ihr nur, also Anna Dushime, mehr Zeit geben würde, das ist echt eine kurze Zeit, um mit jemandem so aufzutauen. Vor allem, wenn man denkt, das Vorbild sind ja Podcast-Formate und die sind ja teilweise stundenlang. Ja?
Ich denke aber auch, dass das ganze Setting, ne? Also dass das wirklich ein Problem ist in dem Fall. Vielleicht muss daran einfach auch noch ein bisschen gearbeitet werden. Denn wie ich schon sagte, so dieser lässige Bar-Talk war das ja überhaupt gar nicht. Und auch wenn die beiden sich trotzdem irgendwie vielleicht gemocht haben oder gut verstanden haben, das war deine Interpretation, Helene. Ich bin mir nicht so sicher. Ich finde, er hat das immer noch gut gelöst. Also er war immer noch freundlich, aber er hat sie auch permanent unterbrochen und er hat auch schon wirklich den alten Mann eben gespielt, ne, der jungen Kollegin so ein bisschen was erklärt oder die Welt erklärt. Und das war in der Hinsicht dann, glaube ich, einfach das falsche Format. Also ich habe mich überhaupt nicht entspannt und locker gefühlt dabei, sondern ich habe das Gefühl gehabt, oh weia, sie versucht irgendeinen Punkt zu machen und er fährt ihr ständig über den Mund. Aber vielleicht ist es nur meine Sicht, keine Ahnung.
Also ich meine, ich hatte auch schon sehr hitzige Bardiskussionen mit Freunden oder Bekannten. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht, dass das immer nur so locker ist. Ich hatte aber auch, also es stimmt schon, ich hatte auch den Eindruck, Roberto Blanco lässt sich ungern die Butter vom Brot nehmen und ist da sehr entschieden in dem, was er sagt. Aber ich meine, er ist 86 Jahre alt. Er hat, was weiß ich, bestimmt 60 Jahre Showgeschäft hinter sich. Mhm. Also,
aber schlägt sie sich trotzdem gut oder nicht?
Grundsätzlich ja, ich würde noch ergänzen, es stimmt, dass er ihr mehrfach ins Wort fällt, auch dann, wenn er schon meint zu wissen, was sie ihn jetzt fragen wird und wie er dazu steht. Umgekehrt allerdings beendet sie auch manchmal seine Sätze, wo ich dachte, lass ihn jetzt auch mal reden. Mhm. Also an der Stelle, wo es interessant werden könnte, hat sie manchmal so auch die Tendenz, seinen Satz zu Ende zu sprechen, als freundschaftliche Geste gemeint. Mhm. Aber das ist manchmal so, und deswegen dachte ich, wenn die länger reden würden, ich denke auch an so ein Format wie Durch die Nacht oder so, ne, wo es so eine komische Erschöpfung gibt, wo dann plötzlich Dinge passieren, die man sonst nicht rauskriegt aus dem. Also es war, weil Bar, genau wie du sagst, ist ja eigentlich so der letzte Drink. Da hört man dann Dinge, die man sonst von Leuten nicht hört. Und da sind wir bei der Sendung noch nicht angekommen. Und das, glaube ich, liegt am Setting. Das liegt nicht an der Grundidee.
Ja? Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Also ist ja der Versuch auch, an die sogenannten Laber-Podcasts anzuknüpfen, ne, die einfach nach wie vor in sind. Aber das war ja eben kein richtiger, sondern da ging es eigentlich zur Sache. Ne? Und das wiederum wäre dann eher ein konfrontatives Format. Und da kann man sich tatsächlich fragen, die Pilotfolge war das ja nur, dieses neuen RBB-Talks, der letzte Drink mit Anna Dushime in der ARD-Mediathek. Kann man sich den anschauen? Am 28. November läuft er im Fernsehen. Ob dann daraus eine regelmäßige Show wird, das ist eben noch nicht entschieden. Ich bin sehr gespannt. Jörg Kaiser, Helene Schreiner, wir sprechen gleich über den Kinofilm Anatomie eines Falls. Der macht zu Recht Furore. Der Film Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller in der Hauptrolle hat uns drei in diesen Tagen beeindruckt. Der ist für den Europäischen Filmpreis nominiert und sogar für den Oscar im Gespräch. Es geht um eine erfolgreiche Autorin, die plötzlich unter Mordverdacht steht, weil ihr Mann aus dem Fenster stürzt und stirbt. Bis zuletzt ist noch unklar, ob es sich um einen Suizid oder eben um Mord handelt. Auch der fast blinde Sohn muss da aussagen und entscheiden, wem er nun eigentlich glaubt. Und in diesem Prozess wird dann die gesamte Beziehung des Paares aufgerollt mit ihren Abgründen.
Also wie du weißt, ist im Obduktionsbericht keine genaue Todesursache angegeben.
Stopp! Ich habe ihn nicht getötet.
Darum geht es doch nicht.
Ich sage nur, dass ich ihm gegenüber aufrichtig war.
Aber als Sie ihn mit dieser Frau betrogen haben, waren Sie nicht mehr aufrichtig. Wieso? Also diese Situation hat doch etwas sehr Seltsames an sich. Geben Sie zu, dass er eifersüchtig war?
Folgt man Ihrer Logik, waren alle Probleme von Samuel meine Schuld.
Du musst anfangen, dich so zu sehen, wie andere dich wahrnehmen werden.
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Herr Kaiser, was ist die besondere Stärke dieses Films?
Man könnte jetzt meinen, auch jetzt so, wenn man so den Trailer sieht oder eben diesen Ausschnitt hört, da geht es um Eifersucht, da geht es um Kinder haben, da geht es um Ehe, da gibt es Gewalt und Tod und Gericht und so weiter. Tut es natürlich auch alles. Mhm. Aber der Film, wie vielleicht weniger andere aus den letzten Jahren, finde ich, oder aus den aus dieser Zeit, schafft es, das alles zu verhandeln und dabei aber auch wirklich noch ganz große Kisten aufzumachen. Also was ist Wahrheit? Was ist Moral? Was ist Parteilichkeit? Was ist das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit? Und welche Rolle spielt dabei Gewalt? Und das ist alles so unglaublich verdichtet. Also eben jetzt nicht im Sinne von so, das ist jetzt so ein ganz schwer zu verstehender Autorenfilm oder irgend sowas, sondern das ist alles, das ist wie so ein Uhrwerk, das so ineinander klickt, das stimmt wirklich alles, bis hin zum Titel, Anatomie eines Falls spielt natürlich auf Anatomie eines Mords an, und das, die Regisseurin Justine Triet, die das zusammen mit ihrem Partner Arthur Harari, der auch, Regisseur ist, geschrieben hat, die haben einfach ein brillantes Drehbuch geschrieben und sich dafür noch unglaublich brillante Darsteller geholt, inklusive dem Hund. Also einer, der sollte eigentlich wirklich nominiert werden für eine Oscar-Nebenrolle. Ich nehme mal ein Beispiel, was ich damit meine. Es gibt eine Schlüsselszene, Achtung Spoiler, wo der von dir erwähnte fast blinde Junge von seiner Gerichtsbetreuerin mit seiner Gerichtsbetreuung durch den Schnee spaziert, an dem Wochenende, an dem er seine Mutter nicht sieht, weil er montags im Gericht aussagen muss. Und dann geht es darum, wie sie sich darüber unterhalten, wie er als Elfjähriger mit dem Zweifel umgeht, wie er sich entscheiden soll, wie er sich positioniert. Also eine hochmoralisch-politische Frage eigentlich. Mhm. Und dann gibt es noch diese Geschichte, dass er seinen eigenen Hund beinahe vergiftet, um eben diese Entscheidung treffen zu können. Das ist alles irre. Abgesehen davon, dass der 11-jährige Darsteller das fantastisch macht, ist es auch einfach eine geniale Idee, so einen Protagonisten haben, der vor so einer Entscheidung steht und das so zu zeigen.
Mhm. Sehr, sehr intensiv. Wie siehst du das, Helene?
Ich stimme auch zu. Für mich ist es irgendwie interessant, drei Menschen gucken diesen Film, drei Menschen sehen einen anderen Film oder filtern für sich ganz eigene Aspekte raus, die sie interessant oder spannend oder wegweisend für diesen Film finden. Für mich war vor allem die Sandra Hüller, die ja auch die Mutter Sandra, die dann angeklagt wird, verkörpert, so diese also natürlich die Schlüsselfigur, aber auch wie sie. Also für mich geht es in dem Film eigentlich um Frauen und um die Rolle der Frau und wie mit Frauen umgegangen wird, wenn sie sich nicht so verhalten, wie die Gesellschaft möchte, dass sie sich verhalten soll. Also Sandra Hüller spielt eine erfolgreiche Schriftstellerin und genau das haben wir schon gesagt, die irgendwie auf den ersten Blick vielleicht ein klassisches Leben führt. Sie ist verheiratet, ist jetzt gerade mit ihrem Mann auf dieses Chateau in Frankreich gezogen, hat einen Sohn, einen Hund, schreibt so ein bisschen Bücher vor sich hin und sie sucht sich aber in diesem Leben immer wieder so Schlupflöcher, um ihre Freiheit und das, was sie macht, irgendwie auszuleben. Und in diesem Prozess kommt dann immer wieder durch oder auch in dem Streit mit ihrem Mann und den Auseinandersetzungen, die in ihrer Beziehung miteinander führen, kommt immer wieder zum Vorschein, was anderen Leuten, was zum Beispiel der Staatsanwaltschaft nicht an der Sandra passt oder was ihrem Mann nicht an Sandra passt. Und Sandra lebt aber eigentlich nur ihr Leben und versucht das bestmöglich zu machen und Spaß zu haben. Und ja.
Das ist, denke ich, diese Vielschichtigkeit, die Jörg auch ansprach. Ja. Also, dass du wirklich in ganz vielen Ebenen was zum Nachdenken dabei ist oder einfach auch widerspiegelt, woran unsere Gesellschaft krankt oder auch kämpft, ja. Das Ganze spielt ja eben in Frankreich vor einem geschworenen Gericht und da wirkt dieser Prozess dann auch oft wie so eine Show der Staatsanwaltschaft nach einem amerikanischen Vorbild, so wie das im deutschen Gerichtssinn ja eher selten abgeht. Aber gleichzeitig wird ganz klar, dieser angesprochene Staatsanwalt, ja, was der für Muster in seinem Kopf hat, was für krasse Moralvorstellungen, die er dann projiziert. Ja?
Er versucht ja die ganze Zeit, sie als Rabenmutter darzustellen. Mhm. Er versucht das auszubeuten, dass sie bisexuell ist. Mhm. Und dann gibt es eben diese, Achtung, Spoiler again, da gibt es dann halt so eine Schlüsselszene, wo sie so eine Audiodatei vorspielen von einem Streit, den ihr Mann ohne ihr Wissen aufgenommen hat. Und dann fängt er an, das sozusagen, und dann fängt er sogar an einer Stelle an, aus einem Roman von ihr vorzulesen, um zu zeigen, wie gewalttätig sie sein muss, ja. Und dann sagt nur die Anwältin von ihr einen ganz entscheidenden Satz. Moment mal, ist es nicht auch irgendwie monströs, so eine Aufnahme zu machen?
Ja, ohne um Erlaubnis zu fragen.
Ohne um Erlaubnis zu fragen. Und auch wenn man die Aufnahme selber hört, ist das überhaupt nicht so klar, wie es der Staatsanwalt darzustellen versucht. Mhm. Und das ist natürlich das, was mich an dem Film auch wahnsinnig beeindruckt, wie er diese eben, also es geht nicht nur um die Frage, wie man sich moralisch positioniert, sondern auch, wie durch vermeintliche Fakten Meinungen gemacht wird, ne? Wie in eine oder eine andere Richtung Parteilichkeit erzeugt wird, von einer Position aus, die ja eigentlich neutral sein sollte, im besten Sinne,
ja.
Also im Sinne von objektiv. Und das geht ja so weit, dass sogar die ganze Forensik, was so ein beliebtes Thema natürlich auch in einem Thriller ist, ebenso vorgeführt wird, ne? Also wo dann irgendwie wegen drei Blutstropfen, wo man dann auch an politische Themen denkt gerade, wo sozusagen der eine jetzt irgendwie ganz faktisch herleitet, dass es ja nur so gelaufen sein kann. Und dann kommt eine Forensikerin und widerlegt das total schlüssig, dass eben dieser Vorgang so nicht gewesen sein kann.
Genau, also auch die Wissenschaft wird im Grunde als entlarvt, als das, was sie ist, nämlich in gewisser Weise voreingenommen. Ne? Also und nicht objektiv, kann nicht ganz objektiv sein.
Naja. Das ist, was man so Confirmation Bias nennt. Ne? Ich will unbedingt das finden, von dem ich vorher wusste, dass ich es finden will.
Oder es sagt, alles existiert parallel. Also Dinge können parallel, Wahrheiten können parallel existieren. Mhm. Also der Mann von der Sandra hat ja auch seine Wahrheit. Also er wird ja auch seine Meinung, also auch wenn er verstirbt in dem Film oder ganz am Anfang des Films, wird er ja eine Wahrheit über seine Frau haben. Das ist seine Wahrheit. Und sie hat eine eigene Wahrheit über sich
aber
selbst. Genau,
aber wenn es natürlich um Hergang oder Vorgänge geht, dann gibt es ja nur eine Wahrheit, die wir aber in dem Fall nicht kennen und auch bis zum Schluss wahrscheinlich nicht wirklich kennen. Aber es gibt diese Entscheidung und da hat Jörg ja diese entscheidende Szene angesprochen, das fand ich auch eben wahnsinnig stark, dass das heißt, wenn du die Wahrheit nicht ermitteln kannst, und das ist ja auch in unser aller Alltag so, ne? Also wenn wir über Fälle uns informieren, wenn wir über Medien, über was auch immer, Vorgänge, uns informieren, können wir ja nicht davon ausgehen, dass wir die Wahrheit kennen. Das heißt, wir müssen uns irgendwann entscheiden. Und dass dieser Entscheidungsprozess, das finde ich tatsächlich auch so irre stark rausgearbeitet. In dem Fall betrifft er einen 11-Jährigen, aber eigentlich geht es uns oder mir jedenfalls ja ganz oft so, dass ich mich irgendwann, wenn die Fakten nicht mehr ausreichen, um eine Situation zu erfassen, entscheiden muss, wem ich glaube. Ja?
Also um das nochmal zu betonen, Sandra Hüller ist natürlich absolut fantastisch, wie sie das spielt. Ein weiteres Beispiel ist auch, wie sie dann gezwungen wird, Französisch zu reden im Gerichtssaal, obwohl klar ist, sie ist als Deutsche, die überwiegend Englisch spricht, dazu nicht wirklich in der Lage und am Ende redet sie dann auch wieder Englisch und so weiter. Also ganz fantastisch, aber trotzdem wollte ich das so hervorkehren, dass dieser 11-jährige Junge erstens super gespielt ist von dem Darsteller und zweitens, das ist dann auch am Ende ja so dieser Knackpunkt, Achtung Spoiler again, wo diese Aussage dann kommt von ihm, ne? Und wo genau das, was du gerade beschrieben hast, die Entscheidung, wie ich die Fakten bewerte, inklusive sogar also seinen eigenen Ermittlungen, wenn man so will, ja, eben genau ein aufzeigt, wie schwer es ist, sich richtig zu verhalten, ne?
Genau, und das, wie gesagt, sehe ich als Parabel auf unsere Gesellschaft insgesamt und ich fühle mich da eben selber auch konkret von betroffen. Vielleicht ist das, also für mich war das eben die Stärke dieses Films, dass es so viele Ebenen gibt, die mich eigentlich auch persönlich betreffen, als obwohl ich nur Zuschauer in dem Fall bin und das mitverfolge. Vielleicht ein letzter Aspekt noch, Helene, die Vereinbarkeit von künstlerischer Arbeit und Kinderbetreuung, Vater- und Mutterrollen, Beziehungsgerechtigkeit und so weiter, das spielt ja hier die entscheidende, wenn nicht die entscheidende Rolle sogar, ne, für den Verlauf am Ende und für den Tod dieses Mannes. Sind wir da an dem Punkt noch gesellschaftlich oder?
Die Vereinbarung von künstlerischer Arbeit und Kinderbetreuung. Also ich habe keine Kinder, deswegen kann ich es nicht so richtig sagen. Ich bin auch nicht künstlerisch aktiv.
Jetzt könnte meine Frau viel erzählen.
Vielleicht erzählst du doch mal aus dem Leben deiner Frau.
Ja, meine Frau ist Schriftstellerin, Sarah Kahn. Und wir haben zwei Kinder und das Thema hat uns immer beschäftigt, natürlich. Und ich fand das doch so irre, weil dieser Streit, der eskaliert, die Argumente kennt jeder, der Kinder hat und noch mehr jeder, der irgendwie versucht, was Künstlerisches zu machen.
Nach dem Motto, ich brauche Zeit.
Ich brauche Zeit, aber ich habe dir doch Zeit gegeben. Nee, jetzt, also wo Zeitkonten abgeglichen werden. Und sie spricht genau das auch aus, willst du jetzt unsere Zeitkonten abgleichen? Ja, also genau diese Begriffe. Und deswegen habe ich vorhin auch nochmal die beiden Drehbuchschreiber erwähnt, die eben auch Kinder haben, die... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie selber den Streit hatten, ihn aufgenommen haben und ins Drehbuch geschrieben haben, ja. Also das ist wirklich, da passt mal wirklich das Wort authentisch, dieser Streit. Ne?
Anatomie eines Falls. Läuft im Kino, unbedingt anschauen. Hier ist der Popkultur-Wochentalk im Kompressor mit meinen Gästen Jörg Kaiser und Helene Schreiner, die sich als Trash-TV-Fan geoutet hat.
Oh Gott, jetzt lecken die hier rum. Krieg ich Regenfuß.
Du bist persönlich geworden. Du schießt los und dann sagst du, oh, wie despektierlich, oh, wie persönlich.
Steffen, du meintest ja nach dem Spiel über Sandra, so hohl ist keiner.
In so kurzer Zeit 23 Frauen kennenzulernen, das ist verrückt.
Tja, Helene, du hast das Thema Reality bzw. Trash-TV mitgebracht. Guckst du bestimmte Formate regelmäßig oder selbst du da so querbeet rein?
Also ich gucke eigentlich fast alles. Also alles, was es auf RTL gibt, von Are You The One über Bachelor, über jetzt läuft gerade das Sommerhaus der Stars. Ich freue mich schon auch auf die nächste Staffel Ex on the Beach, also ich bin da im Bilde bei allem.
Warum?
Ich habe da natürlich auch viel drüber nachgedacht. Ich merke auch, inzwischen wird es ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich habe zum Beispiel als Kind immer super viel Sims gespielt, das Computerspiel. Und da beobachtet man ja auch so Menschen, wie sie einfach so rumleben. Und man kann es natürlich auch noch so ein bisschen beeinflussen, indem man sagt, so jetzt kochst du dir bitte was zu essen. Und ich glaube, Reality-TV gibt mir so das gleiche Gefühl. Also ich gucke aus so einer Vogelperspektive in eine Villa in Thailand, wo sich irgendwie Mitte 20-Jährige überwiegend betrinken und habe so das Gefühl, ich kann die so beim Leben belauschen und habe aber so die Erlaubnis dafür, weil anders als jetzt bei Formaten wie Frauentausch oder was gab es noch, Schwiegertochter gesucht zum Beispiel, werden da nicht Leute, die werden natürlich auch auf eine Art und Weise vorgeführt, die sind immer noch im Fernsehen, aber es ist viel selbstbestimmter, also diese Charaktere, die in so ein Dating-Format wie Are You The One reingehen, die wollen da rein. Die begeben sich in ein Casting, um da in diese Shows gecastet zu werden. Das sind nicht mehr nur irgendwelche Menschen, die uns in ihre Wohnung reinlassen, sondern das sind wirklich so, ich würde sagen, Reality-TV-Fachkräfte.
Also mit Leben, mit Leiden gewissermaßen. Björk Kaiser, wie siehst du das?
Ja, ich fühle mich gerade wie jemand, der so bei irgendeiner berühmten Fernsehserie in der zweiten Staffel ausgestiegen ist und jemand hat gerade die achte geguckt und sagt, hey, du hast total was verpasst. Mhm. Also sprich, ich habe irgendwie mal vor ein paar Jahren aufgehört, Dschungelcamp und so weiter zu gucken, weil ich dachte, ich habe das jetzt oft genug gesehen. Aber ich kann mir, was du gerade gesagt hast, dass sich da einiges seitdem auch wieder verändert hat und dass man das eigentlich nochmal so updaten muss für sich, egal ob man es jetzt sozusagen als Fan tut oder als einfach als jemand, der sich so für die Lebenswirklichkeit interessiert, inklusive Medienwirklichkeit, dass einfach nochmal da andere Dinge passieren und zum Beispiel einfach auch ja diese ganze Verbindung mit Social Media jetzt ja natürlich eine ganz andere sein muss als noch vor 10 Jahren oder so. Mhm. Wie sieht's damit eigentlich aus? Das habe ich mich auch gefragt, weil meine Kinder zum Beispiel, wir haben einen Fernseher zu Hause, aber mein Sohn guckt maximal ein Live-Fußballspiel. Meine Tochter guckt gar nicht Fernsehen. Mhm. Also nur über Handy und Laptop halt formatierte Sachen.
Ne? Man kann das aber auch streamen alles. Ne?
Klar, man wahrscheinlich auch alles streamen, aber das wäre die Frage. Wie läuft das?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu gucken. Also natürlich über Streaming-Anbieter. Ich habe mir jetzt tatsächlich einen Fernseher gekauft, um es besser zu gucken und nicht immer meinen Laptop mit mir rumzuschleppen. Aber es ist ja nicht so, dass es nur in der Serie oder in der Sendung stattfindet. Also was passiert, wird ja dann noch ausgelagert auf Social Media, da wenn es dann irgendwie Streit oder Eifersüchteleien zwischen KandidatInnen einer Dating-Show zum Beispiel gab, wird das ja auf den Instagram-Accounts zum Beispiel dieser KandidatInnen weitergeführt, dann gibt es da noch irgendwie weiter Gossip. Also für mich befriedigt es eben auch so ein Gefühl oder so ein Bedürfnis nach Klatsch und Tratsch und ich lagere den irgendwie von meiner realen Welt aus in diese Welt. Also ich tratsche auf einmal nicht über zum Beispiel, was eine Freundin gemacht hat, was ich nicht nachvollziehen kann, sondern über die Entscheidung eines Reality-Charakters, einer Reality-Darstellerin, die ich nicht nachvollziehen kann.
Also ich muss sagen, ich finde das interessant und in gewisser Weise nachvollziehbar, dass man irgendwo sich einklinken möchte. Ich habe nur ein Problem mit den Figuren im Allgemeinen. Also weil es sind ja normale Menschen, aber dann wird ja auch beworben, dass es zum Beispiel Prominente sein, was ich gar nicht bestätigen kann, weil ich sie überhaupt nicht kenne. Dann gibt es Typen, Reality-Stars wie Calvin Kleinen, der ist so Typ Bodybuilder mit Brilli-Ohrring, Basecap, bekannt aus Temptation Island. Der bekommt dann tatsächlich hohe Gagen und auch eigene Formate. Zum Beispiel hören wir mal ganz kurz als Kommentator von Are You The One.
So, sind Alicia und Elia ein Perfect Match? Komm, bitte. Wow! Perfect Match. Alicia und Elia, Perfect Match. Wie viele haben die jetzt? Wie viele Perfect Matches haben die jetzt schon gefunden? 4, 5 Stück locker, ne?
Macht mich ein bisschen ratlos, aber
ist doch eine super Audiokollage. Also ich meine, das ist
das so, auf jeden Fall.
Ja.
Nee, aber kurz. Credits gehen zu Jule Hoffmann, meiner Redakteurin.
Hat sie super gemacht.
Ja, aber ich war irgendwie total überrascht, ehrlich gesagt, als ich den nochmal gegoogelt habe und festgestellt, der heißt wirklich so, das ist kein Künstlername.
Ja, der heißt Calvin Kleinen.
Und dann dachte ich so, es gibt ja diese berühmte Szene aus Back to the Future, wo seine Frau, seine Mutter als junge Frau dann plötzlich zu mir, hey Calvin, also wieso nennst du mich Calvin, steht doch auf deiner Unterhose.
Ja, genau.
und dann dachte ich, dass das irgendwie eher so in diesem Geiste ist und dann so, nee, der heißt einfach so, fertig.
Also Calvin ist ein Phänomen, Calvin hat auch die absolute Reality-TV-Heldenreise für mich vollzogen, also er startete in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, vielleicht war er vorher schon mal bei irgendeinem Format, bei TAF oder so zu sehen, keine Ahnung, er startete in meiner Wahrnehmung bei Temptation Island, hat da seine Freundin betrogen. Das ist so ein Format, wo Paare verführt werden sollen. Bei Calvin hat es offensichtlich geklappt. War für mich der absolute Oberproll. Und je länger man dann aber von diesen Charakteren begleitet wird, je mehr die in Formate gehen, lernt man die natürlich kennen. Und ich würde bei Calvin echt sagen, er hat das Herz am rechten Fleck. Er ist ja ein kleiner Proll mit Herz und Leopardenbadehose. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und er ist, ich glaube, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, er ist aktuell einer der größten Reality-Stars. Und nochmal auf diesen Promi, also du hast ja angezweifelt, ob das Promis sind. Mhm. Das ist ein ganz eigener Promi-Markt. Ne? Also es sind nicht die Promis, die konkurrieren nicht mit SchauspielerInnen oder MusikerInnen, sondern es sind Reality-Stars und die haben ihre ganz eigene Sparte, die haben eigenes Management. Es gibt teilweise News-Formate oder Instagram-Kanäle, die sich nur mit Trash-TV-DarstellerInnen und dem, was die so anstellen, beschäftigen. Also es ist eine ganz eigene Welt mit ihren eigenen Dynamiken.
Ja, natürlich, mir ist das im Prinzip auch klar, dass das schon Prominente in ihrem eigenen Bereich sind, aber wenn man wirbt damit, klar, dann ist es für meine Begriffe natürlich nur für eine bestimmte Zielgruppe auch erfüllt. Was in diesen Shows passiert, ja, das ist natürlich schon meistens fragwürdig oder oft fragwürdig, es ist sexistisch, es ist trotzdem natürlich sehr unterhaltsam für eine Menge Menschen, aber ich frage mich trotzdem auch, warum man das dann über einen langen Zeitraum wirklich so guckt und das alles in Kauf nimmt. Ja, also wer sind diese Menschen, die das möglicherweise nicht hinterfragen oder hinterfragen sie es, Helene? Ich weiß es nicht.
Also ja, ich würde sagen, bei mir ist es so bedingt. Ich lasse mich natürlich auch gerne davon berieseln. Also es ist aber auch nicht mein Anspruch an Fernsehen, immer intellektuell herausgefordert zu werden, sondern es ist natürlich was, eine Realitätsflucht, ne? Also auf jeden Fall. Ich würde sagen, das habe ich ja gerade schon mal angesprochen, es gab da auch einen Wandel. Also von diesen Formaten wie Frauentausch, Schwiegertochter gesucht, wo wirklich Leute nicht wussten, was mit ihnen passiert und dann damit RedakteurInnen hinter der Kamera konfrontiert wurden, die auch nicht das Beste für sie wollten und dann da wirklich ja ausgebeutet wurden, hin zu diesem, ja, die Leute gehen da, die denken sich eigene Charaktere aus, also auch Calvin, der spielt jetzt natürlich, also das ist authentisch, was er tut, aber er überspitzt seine Persönlichkeit natürlich auch und er weiß, er lernt natürlich auch, was kommt beim Publikum an, welchen Spruch bringe ich jetzt, welche ziehe ich jetzt lieber mein Leo-Hemd oder mein Schlangenhemd an, wie dick muss die Goldkette sein, ja, es ist einfach viel selbstbestimmter geworden und die DarstellerInnen wissen bis zu einem gewissen Grad, worauf sie sich einlassen. Trotzdem kann natürlich durch den berühmt-berüchtigten Schnitt immer alles auch irgendwie anders dargestellt werden, als es dann wirklich war.
Also Kaiser, es ist vielleicht Zeit, doch wieder einzuschalten, oder?
Ja, vor allem, ich habe mich ja jetzt dank dieser Anregung für die Sendung ein bisschen damit beschäftigt und dachte auch so, gerade dieser Calvin Klein, angefangen beim Namen, aber auch zum Beispiel, dass er dann irgendwie so immer so Sager hat, also so Sachen, die er so sagt, ne, zum Beispiel, und die dann auch ein Hit werden oder ein Rap, zu wild, das steht dann auch auf seinem Beutelchen drauf, das ist schon fast Calvin Konzeptkunst, auch, ja. Ne? Also so, das, was ich sage, steht auf meinem Beutel und gleichzeitig wird dann so ein Ballermann-Publikum ganz klar angetriggert, so mit Saufen und so Kirmes-Techno und so weiter. Dann macht er aber auch irgendwie so einen Hip-Hop-Track. Also er versucht sozusagen so in alle Kanäle zu blasen. Und das hat natürlich einen absoluten Unterhaltungswert. Das kann ich mir gut vorstellen.
Also vielleicht ist es tatsächlich Zeit, sich das mal nochmal genauer anzuschauen, wenn da diese Entwicklung stattgefunden hat. Und ich würde das jetzt einfach mal annehmen. Helene, gibt es vielleicht noch zum Abschluss einen Tipp, was im Moment das Beste ist im Bereich Reality, was man jetzt sich anschauen sollte?
Also es ist von Staffel zu Staffel wirklich immer unterschiedlich. Für Leute, die jetzt komplett einsteigen, würde ich sagen, die aktuelle Staffel Are You The One Reality Stars in Love war sehr, sehr gut. Und für Leute, die so diese Bachelor-Formate oder Bachelorette-Formate sehr mögen, würde ich sagen, dass die Staffel mit Sharon als Bachelorette, das war die erste afrodeutsche schwarze Bachelorette ever, wirklich herzergreifend war und überhaupt nicht in Anführungsstrichen trashy. Und sie als, also ich habe einfach Respekt vor ihr als Frau und wie sie ihre Geschichte da erzählt oder wie sie ihre Geschichte erzählen lässt, hat mich sehr beeindruckt. Das kann ich sehr empfehlen. Und ein britisches Format von der BBC, The Traders. Das ist so ein bisschen dieses Werwolf-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so runtergebrochen. Das Dorf, die Werwölfe, die Dorfbewohner. Nur, dass sie alle auf so einer schottischen Castle, glaube ich, irgendwie das im Fernsehen spielen,
bestens
sozusagen
informiert. Reality TV und warum man es auch mit Abitur durchaus lieben kann, aber nicht muss natürlich, das war
mit Studium sogar.
Der Popkultur-Wochentalk mit
Helene. Und mit Gesellenbrief.
Helene Schreiner, ja wunderbar, und mit Volontariat. Und Jörg Kaiser, herzlichen Dank euch beiden.
Danke.
Gerne.